Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Lachen des Arthur Fleck ist wieder zu hören, das Joker-Lachen. 5 Jahre nachdem es bei den Filmfestspielen für Todd Phillips' Film den Goldenen Löwen gab, ist er mit seiner Joker-Fortsetzung zurück in Venedig. Wieder im Wettbewerb, wieder mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ob es was zu lachen gab, das weiß gleich unsere Filmkritikerin. Außerdem geht es bei uns heute um ein Theaterstück nach einem Roman von Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, um eine große Surrealismus-Ausstellung in Paris und in eigener Sache um die neue Staffel des Deutschlandfunk-Podcasts Tatort Kunst. Herzlich willkommen zu Kultur heute mit Marja Elmenreich. In Festivalzeiten gehen die Uhren anders. Wir haben 2 vor Schluss, hat unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus gesagt, als wir am Mittag miteinander telefoniert und überlegt haben, wo genau wir uns gerade im Wettbewerb der 81. Filmfestspiele von Venedig befinden. 2 Filme also kommen noch, dann ist der große Wettbewerb komplett und die Jury unter der Leitung von Isabelle Huppert muss ihre Löwenentscheidungen treffen. Aber darum geht es erst am Wochenende. Jetzt, wo es 2 vor Schluss steht, möchte ich mit Katja Nicodemus in Venedig sprechen. Katja, es scheint das Jahr der Filmfortsetzungen zu sein, der 2. Teile. Mit Beetlejuice, Beetlejuice ging's los vor einer guten Woche und nun gab es also Joker Folie à deux zu sehen, wieder mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Joker. Der sitzt in Teil 2 im Gefängnis und lernt Harley Quinn alias Lady Gaga kennen. Stellt sich also die Frage, Liebesgeschichte oder Musical oder gar nichts von beidem?
Ja, vielleicht sollte ich erstmal den Wagemut des Regisseurs irgendwie würdigen oder loben, weil ich fand es schon irre, dass der Regisseur Todd Phillips hier die Form eines Musicals zumindest versucht zu drehen. Der Film spielt eben 2 Jahre nach dem ersten Joker-Film. Und ja, Arthur Fleck sitzt eben für seine Verbrechen im Gefängnis und für diese Morde, die er als psychopathischer Clown eben als Joker begangen hat, dort eben in der geschlossenen Psychiatrie. Ja, da trifft er eben auf diese Harleen, gespielt von Lady Gaga, eine Frau, die ihn bewundert für seine Taten. Und die beiden werden ein Paar und sie gleiten eben in Musical-Szenen hinein. Und sie tanzen und singen also Songs von Judy Garland, von Tom Jones, von Nat King Cole. Und das Problem ist, also um auf die Frage zu antworten, ob es jetzt wirklich ein Musical geworden ist, dieses Musical hebt nicht ab und es muss ein Musical eigentlich tun. Aber mit dieser Form gelingt Todd Phillips einfach keine Überhöhung. Und das liegt zum einen daran, dass diese musikalischen Einlagen sehr gediegen inszeniert sind. Und zum anderen ist es so, dass dieser Film gar nichts erzählt. Also wirklich nichts erzählt. Er beutet eigentlich nur die Joker-Story aus. Die Geschichte vom traumatisierten Kind, das zum bösen Clown geworden ist, aus Schmerz, aus Verletzung. Und es entsteht auch kein Duett, muss man sagen. Denn Lady Gagas perfekte Stimme und Joaquin Phoenix brüchige Gesangsstimme, die verbinden sich nicht und es entsteht auch keine Spannung. Aber Joaquin Phoenix, dem könnte man auch 100 weitere Joker-Filme zusehen, weil man hat es ja auch eben schon gehört bei dem Lachen. Es ist phänomenal, wie der Irrsinn in ihm vibriert geradezu.
Damit sind wir ja eigentlich schon in den USA und das US-Star-Aufgebot in diesem Jahr in Venedig ist ja beachtlich. Das liegt nicht zuletzt am Rückstau durch die Streiks in Hollywood. Auch so eine Art US-Film hat der Spanier Pedro Almodóvar mitgebracht. Seinen ersten englischsprachigen Film, nämlich The Room Next Door. Wenn ich es richtig weiß, ohne Penelope Cruz, aber es geht Almodóvar-typisch wieder um Frauen, oder?
Ja, es geht um Frauen und interessant ist, weil du meintest, Almodóvar typisch, also der Film spielt ja diesmal in New York und Umgebung und da merkt man Almodóvars Kamera und seinen Blick einfach an, dass er dort zu Gast ist. Also es gibt eine gewisse Distanz und dadurch ist The Room Next Door, würde ich sagen, sein bisher abstraktester Film. Das ist ganz interessant. Tilda Swinton spielt Martha, eine frühere Kriegsreporterin, die ist unheilbar an Krebs erkrankt. Und sie will sich mit einer Todespille selbstbestimmt das Leben nehmen. Und sie fragt ihre langjährige Freundin Ingrid, eine Schriftstellerin, die wird gespielt von Julianne Moore. Die fragt sie, ob sie ihr dabei beisteht, ob sie sich in ihrer Nähe aufhält, eben in The Room Next Door. Und dafür fahren die beiden dann in ein wunderschönes Haus im Wald, ein paar Autostunden von New York entfernt. Und dieser Film ist in dieser Natur von einer ergreifenden Schönheit. Das Drehbuch ist sehr reduziert und die Bilder sind ihrer Künstlichkeit überhöht. Wieder gibt es elegante Farben, eine Farbdramaturgie, die Almodóvar-Farben, die berühmten. Und diese kräftigen Farben, die geben Tilda Swinton und Julianne Moore und ihren Figuren Halt und Rückhalt. Und gemeinsam mit diesen Figuren stellt dieser wirklich schnörkellose Film elementare Fragen. Nämlich, wie hat man gelebt, wie geht man aus dem Leben und was hinterlässt man den anderen?
Mhm. Meine letzte Frage noch ganz schnell. Am Montag hast du bei uns in der Sendung den Film The Brutalist als deinen Löwenfavoriten benannt. Ist es dabei geblieben oder gibt es einen neuen Anwärter?
Also ich bleibe dabei, obwohl hier gestern, muss ich wirklich sagen, noch ein weiterer Film Premiere hatte, dessen Bilder über den Bildern dieses Festivals zu schweben scheinen, wie bei The Brutalist ist das. April ist der Titel und gedreht hat ihn die georgische Regisseurin Dea Kolumbiashvili und erzählt wird von einer Ärztin in einem Krankenhaus in der georgischen Provinz. Zu Beginn sehen wir eine Entbindung, nach der das Baby stirbt. Ein Kollege übernimmt die Untersuchung, aber wir kriegen mit, diese Ärztin Nina hat eigentlich keinen Fehler gemacht. Und wir sehen dann, dass diese Ärztin in dieser archaisch-religiösen Provinz ein Fremdkörper ist. Sie sucht nachts sexuelle Begegnungen, sie nimmt illegale Abtreibungen vor. Eine ganz interessante, ja, kämpferische Heldin ist das. Auch sie bekommt Rückendeckung durch die filmische Ästhetik. Ist wirklich irre mit wahnsinnigen Naturaufnahmen. Und ja, ich muss sagen, das waren jetzt wirklich überragende Filme eines überragenden Festivaljahrgangs zwischen Mainstream und großen Autorenvisionen. Und diese Filme haben mich fast alle, muss ich sagen, mitgenommen in jeder Hinsicht.
Danke. Katja Nikodemus berichtete von den Filmfestspielen in Venedig. Der Lido di Venezia als Austragungsort der Filmfestspiele ist natürlich ganz großes Kino, aber man muss nicht gleich die Alpen überqueren, um außergewöhnliche Spielstätten zu erleben. Sie sind nämlich quasi auch Markenzeichen beim Lausitz-Festival. Zum Beispiel ein alter Flughafen. Hafenhangar in Cottbus, eine Brikettfabrik in Domsdorf oder das ehemalige Grand Hotel in Forst an der deutsch-polnischen Grenze, wo einst wohlbetuchte Gäste abstiegen. Im prunkvollen großen Hotelsaal wird nun wieder Theater gespielt. Und zwar gestern, im Rahmen des Lausitz-Festivals, gab es ein Theaterstück nach dem jüngsten Roman der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Der Basler Schauspielchef Anto Romero Nunes hat inszeniert und der Titel Empusion. Wer oder was das ist und wie der Abend in Forst war, das weiß unser Theaterkritiker Michael Lages.
Wer den Horizont von Olga Tokarczuks Roman auch auf der Bühne erfassen will, muss wissen, was eine Empuse ist. Also was die Fauna betrifft, ist die Empuse ein seltenes Insekt. Und in der griechischen Mythologie, um die es hier eher geht, ist die Empuse ein weiblicher Waldgeist, ein Schreckgespenst, speziell für die vorvorgestrigen Männer, die in Roman und Stück 1913 als Patienten versammelt sind im Lungensanatorium des niederschlesischen Städtchens Görbersdorf. Nicht in Davos sind wir, wo Thomas Mann vor 100 Jahren den Berghof auf dem Zauberberg als Kulisse nutzte. Olga Tokarczuks Roman ist in vielerlei Hinsicht gedacht als Anti-Zauberberg und steckt voll parodistischer Ironie, auch musikalisch. Die älteren Herren, die da tirillieren, haben es nur vordergründig an der Lunge. Viel grundsätzlicher leiden sie an fortgeschrittener Misogynie. Tokarczuk hat im Text alle handelsüblichen Frauenfeindlichkeiten aus Vor- und Nachkriegszeiten verbaut und legt natürlich den Schluss nahe, dass es Männer und Männlichkeit sind, deren Ungeist immer wieder direkt in den Krieg führt. Und auch einen wie Thomas Manns jungen Hans Castorp platziert Tokarczuk als Auslöser für die fundamentale Verstörung dieser hochtoxischen Männerwelt. Mieczysław Wojnicz heißt er, ist angehender Ingenieur und wurde vom Vater, der ihn für minderwertig hält, letztlich zum Sterben in die Klinik geschickt.
Mein Vater, ich bitte Sie, in Ihrer überaus männlichen Männlichkeit,
für Umarmungen allerdings muss der Sanatoriumsarzt den Vater ersetzen. Der Herr Doktor schreitet zur Analyse.
Aber weil wir uns unserer selbst nicht sicher sind, ersinnen wir ein einfaches System, ein Schwarz-Weiß-Denken, das sich auf simple Antithesen stützt. Tag, Nacht, oben, unten, Mann, Frau. Ein Dazwischen gibt es nicht.
Der junge Mieczysław aber wirkt androgyn, würde sich heute womöglich als non-binäre Transperson definieren. Der Arzt ahnt, was das bedeutet.
Sie zeigen uns, Wojnicz, dass die Welt größer ist, als wir dachten. Sie sind Bombe!
Spätestens hier wird die kluge, kein bisschen modische oder spekulative Konsequenz erkennbar in der Inszenierung von Anto Romero Nunes. Alle Mannsbilder sind hier mit Frauen besetzt. und wie sich im Finale Anne Schwarz vom jungen Mann zurückverwandelt in die junge Frau, die sie ja ist, hier aber nur als aufrührerische Behauptung für die Möglichkeit des anderen Ichs, das ist wirklich grandios. Regisseur Nunes zeigt die Arbeit demnächst auch in Basel. Zuvor ist sie in Köln zu sehen. Dort ist Sabine Weibel engagiert. Sie und Charlotte Müller aus dem Cottbus-Ensemble repräsentieren die verkommenen Alten im Sanatorium. Zwischen den Polen siedelt Großwanti Kohlhoff in der Rolle eines hingebungsvoll hustenden und lebenslang missverstandenen Kunstmalers, der sozusagen in den Armen von Wojnicz stirbt. Die fünfte im Ensemble ist Anna Haug als Arzt und Hausmeister. Dem stirbt zu Beginn schon die vierte Frau. Mag sein, er hat sie alle zu Tode gepeinigt. Die gröbste, extrem toxische Männerfantasie ist aber das Tunchi, ein im Boden vergrabenes Moos, ideal für die Masturbation.
Der ganze Wald ist voll davon, denn die Lust des Mannes muss unverzüglich befriedigt werden, sonst wird er krank und böse.
Überall im Wald ist es zu finden, halt wie die Empusen, die Geisterinnen, denen jedes Jahr der schwächste Heiminsasse geopfert wird. Der todgeweihte Wojnicz aber überlebt, logisch, er ist ja kein Mann. Im Lauf von 2 Stunden Theaterspiel wird dieses Stück immer stärker. Hätte die kleine Stadt Forst doch wieder ein Stadttheater, wo so etwas jeden Abend zu sehen wäre und nicht nur beim Lausitz-Festival.
Wünscht sich Michael Lages, Empusion. Die Theaterfassung von Olga Tokarczuks Roman war beim Lausitz-Festival in Forst zu sehen. Alle Macht der Imagination, so lautete ein Schlachtruf des Surrealisten. Dem Unterbewusstsein, den Träumen und der Fantasie schenkten sie ihre Aufmerksamkeit, denn an eine objektive Wirklichkeit glaubten sie nicht. Wie der Name schon sagt, Surrealisme über dem Realen. Im Oktober 1924 hatte André Breton in Paris das Manifest du Surrealisme veröffentlicht. Das Originalmanuskript, in engen Zeilen, fein säuberlich mit Hand geschrieben, hier und da ein Wort durchgestrichen und durch ein neues, passenderes ersetzt, dieses Originalmanuskript ist seit gestern im Centre Pompidou zu sehen. Denn das Jubiläum 100 Jahre Surrealismus ist Anlass für eine große Ausstellung in Paris. Julia Borutta hat sie schon besucht.
Hinein geht es durch das mannshohe Maul eines Monsters. Glubschaugen, bedrohliche Zähne und eine knallrote Zunge aus Stoffbahnen, durch die der Besucher hineingleitet in das Universum der Surrealisten. Diese Tür zur Hölle ist eine Nachbildung der Porte des Enfers, des legendären Eingangstors zu einem Kabarett in Montmartre. Es lag direkt gegenüber der Wohnung von André Breton und inspirierte den französischen Mitbegründer und Wortführer der Surrealisten. Seine Stimme ist es, die den Besucher im ersten Raum empfängt. Mit künstlicher Intelligenz und auf der Basis alter Tonaufnahmen haben die Ausstellungsmacher Bretons Stimme wieder lebendig werden lassen und dem Meister einzelne Zeilen aus seinem 1924 verfassten Manifest des Surrealismus buchstäblich in den Mund gelegt. Von hier aus geht es durch insgesamt 13 Räume. Sie sind wie ein Schneckenhaus, spiralförmig angeordnet, erklärt Kurator Didier Ottinger. Mit dieser Spirale greifen wir das Organische, das Natürliche auf. Die Spirale symbolisiert primitive Wesen, die sich erst noch entwickeln. Die Spirale ist das Gegenteil des rationalen Museums à la Descartes, das den Raum in kleine orthogonale Einheiten zerlegt. Alles dreht sich um die Ideengeber der surrealistischen Bewegung, Lautréamont, Lewis Carroll, Sade, und um ihre poetischen Prinzipien. Der Künstler als Medium, der Traum, der Wald. Die Ausstellung zeigt im Gegensatz zu vielen anderen auch Werke aus der Nachkriegszeit und zahlreiche Bilder von Künstlerinnen. Beispielsweise im Raum Hymnen an die Nacht. Es ist gewissermaßen der Schlaf der Vernunft, der die Monster hervorbringt. Hier haben wir eine ganze Serie von Monstern, zum Beispiel von Künstlerinnen wie Judith Regel und Marie Czerminowa. Die Ausstellung präsentiert Skulpturen, Fotografien, Schriftstücke und symbolische Werke des Surrealismus wie Der große Masturbator von Salvador Dalí oder Der Hund, der den Mond anbellt von Joan Miró und Das Imperium des Lichts von René Magritte. Kurator Didier Ottinger.
ce que le sommeil de la raison précisément engendre.
Der Surrealismus ist hier ganz eindeutig ein Projekt von Versöhnung, so wie André Breton schon sagte. Es geht um die Fusion von Schlafen und Wachen, um die Versöhnung von Gegensätzen. Und Magrits Bild mit dem verschatteten Haus unter einem strahlenden blauen Himmel ist wie ein Manifest des Surrealismus, weil es Tag und Nacht versöhnt.
Puisqu'il réconcilie à la fois le jour et la nuit.
Weiter geht es kreiselnd zu den Chimären, durch den Wald der Mütter, zum Stein des Philosophen, den Tränen des Eros. Das Plakat für diese in so natürlichen und daher menschlichen Dimensionen angeordnete Ausstellung zeigt ein Bild von Max Ernst, der Hausengel. Ein ironischer Titel für ein verstörend farbenfrohes Ungeheuer, zu dem Max Ernst selbst einmal sagte, es sei ein Trampeltier, das alles, was ihm in den Weg kommt, zerstört und vernichtet.
Il est peint en 1937, au moment de la guerre d'Espagne.
Max Ernst hat es 1937 während des Spanischen Bürgerkriegs gemalt. Er griff zweifelsohne die Bedrohung auf, die über Europa lag. Dieses Bild wurde als Vorwegnahme des Zweiten Weltkriegs interpretiert. Die Arme und Beine des Ungeheuers formen ein Hakenkreuz. Die Ausstellung will zeigen, wie modern der Surrealismus noch heute ist. Seine Kritik am Fortschritt sei heutzutage nicht etwa reaktionär, sondern treffe angesichts von Wassermangel, Klimawandel und Plastikschwämme genau ins Schwarze, erklärt
Autanger.
Die Surrealisten waren sehr politisch. Sie reagierten mit ihren Manifesten auf die Aktualität. Und der Surrealismus war von Beginn an global. Eine Bewegung, die nicht an eine kulturelle Dominanz Europas glaubte, sondern sich auf der ganzen Welt Inspiration suchte und diese Inspiration in die ganze Welt weitertrug.
Die chercher ses inspirations absolument partout et qui sème sur la terre entière.
Ein Kosmos in einem Schneckenhaus.
Im Centre Pompidou dreht sich ab sofort alles um den Surrealismus. Julia Borutta über die Jubiläumsschau, die bis Mitte Januar in Paris zu sehen ist. Ostern und Weihnachten zusammen. Dieser Donnerstag ist so ein Tag für das Podcast-Team von Tatort Kunst. Nach einer überaus erfolgreichen ersten Staffel über die düsteren Seiten des Kunstgeschäfts geht nun Staffel Nummer 2 online. Insgesamt 4 neue Fälle, 8 neue Episoden aus dem Hause Deutschlandfunk. Alle 2 Wochen Podcast-Nachschub also für diejenigen, die hinter die glänzenden Fassaden von Galerien und Museen schauen wollen. Und als wäre so ein Release-Day nicht schon aufregend genug, heute Abend stehen die Chancen nicht schlecht, für Tatort Kunst mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet zu werden. Podcast-Host ist Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur beim Deutschlandradio. Ich habe ihn gefragt, ist das jetzt kluges Marketing oder bloßer Zufall, dass neue Tatort Kunst-Folgen an dem Tag erscheinen, an dem ihr abends in Hamburg als Nominierte beim Deutschen Radiopreis seid?
Also einmal fürs Protokoll. Unser Termin steht seit Anfang des Jahres fest. Der Deutsche Radiopreis ist bei uns aufgesprungen. Also das müsste man die eigentlich fragen, ob die nicht von uns profitieren würden.
Okay, haben wir das abgehakt. Kommen wir doch vielleicht mal zum Eigentlichen, zum Inhaltlichen. NS-Raubkunst, ein gefälschter Macke. Kunst aus ehemaligen deutschen Kolonien und Devotionalien von NS-Größen. Um all das ging es in Staffel 1 von Tatort Kunst. Wem und was seid ihr auf der Spur in Staffel 2?
Wir blicken auch diesmal wieder in die Welt und fangen aber, wie sich das gehört, in Köln an, nämlich mit einem Einbruch ins Museum für ostasiatische Kunst. Da haben wir nämlich festgestellt, dass das nicht das einzige Museum war, sondern dass seit Monaten überall in Europa solche Museen überfallen werden und dass wertvolles chinesisches Porzellan vor allen Dingen gestohlen wird. Und wenn man so eine Systematik sieht, dann fragt man sich natürlich, was steckt dahinter? Wie kann das denn sein? Und relativ bald sind wir drauf gekommen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht so gut finden, dass diese chinesischen Sachen alle in Europa sind und dass der Verdacht vielleicht auch nahe liegt, dass da irgendjemand die Frage stellt, wie ist es da hingekommen und gehört es nicht eigentlich nach China zurück? Und mehr möchte ich jetzt natürlich noch nicht erzählen, aber auch das Bundeskriminalamt und der Deutsche Museumsbund denken zumindest in diese Richtung.
Okay, ihr habt also wieder investigativ ermittelt, recherchiert. Was noch außer Kunst aus China?
Es geht zum ersten Mal in dieser Staffel auch um Literatur und im 100. Jahr seines Todestages natürlich um Franz Kafka. Es gibt ja Behauptungen, dass es noch unentdeckte Manuskripte gibt von ihm, die verschwunden sind. ganz wertvolle zum Teil, aber auch ganz triviale, die er zum Beispiel für ein Mädchen im Namen einer verschwundenen Puppe geschrieben hat, damit dieses Mädchen nicht mehr weinen muss, ist vielleicht noch der vierte diebische Befreier. Da geht es darum, dass wir alle wahrscheinlich wissen, dass die Russen 1945 ganz systematisch Kulturgüter aus Deutschland abtransportiert nach Russland gebracht haben, dass das aber auch amerikanische GIs getan haben und dass Bilder von Albrecht Dürer oder von Lukas Cranach lange Zeit noch in den USA waren und sich zum Teil noch dort befinden und die deutschen Museen nicht nachfragen konnten, wollten, durften und bis heute nicht tun, warum die denn nicht nach Deutschland zurückkommen. Auch das war ein Thema, das uns sehr interessiert hat.
Ihr erzählt die Geschichten von insgesamt 4 neuen Fällen. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht aus jeder Idee, aus jedem Verdacht auch wirklich am Ende eine Podcast-Folge wird. Kann man so Pi mal Daumen sagen, wie viel Ausschuss ihr auch produziert habt, beziehungsweise nicht produziert habt?
Ungefähr 50-50. Und deswegen besteht die erste Arbeitsphase bei den neuen Fällen immer darin, dass wir über Themen sprechen. Und dann hat jeder Autor, jede Autorin mal erst 3 komplette Tage Zeit, sich da reinzufuchsen und zu gucken, trägt das? Ist da wirklich was hinter? Und können wir es auch erzählen? Denn wir machen ja einen Storytelling-Podcast. Also wir wollen wirklich mit Atmosphäre, mit vor Ort sein, nicht aus Akten erzählend und vorlesend diese Dinge dann auch darstellen. Und das funktioniert tatsächlich nur bei der Hälfte dessen, was wir ursprünglich mal angedacht haben.
Tatort Kunst ist ja nicht nur für den Deutschen Radiopreis nominiert, auch für den Prix Europa, hat also einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, jetzt mal abgesehen von den hohen Klickzahlen und Abrufzahlen. Hat dieser Bekanntheitsgrad eigentlich euch Türen geöffnet oder hat es eure Recherche womöglich erschwert?
Also beides. Ich glaube, dass sich kaum mehr jemand traut, uns zu sagen, hier kommst du nicht rein oder da antworten wir nicht drauf. Das ist der positive Effekt. Der seltsame andere ist, ich mache diesen Job ja nun auch schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte. Ich habe es im letzten Jahr wirklich zum ersten Mal erlebt, dass in 3 Fällen bei ganz normalen Museumsbesuchen, ich wollte nur eine Ausstellung ansehen, plötzlich ein Direktor oder eine Direktorin hinter mir stand und fragte, Herr Kolderhoff, schön, dass Sie da sind. Ich wollte nur mal eben hören, wegen der Ausstellung oder ist irgendwas nicht in Ordnung bei uns? Auch das hat es gegeben.
Haben wir irgendeine Leiche im Keller? Na. Staffel Nummer 2 gibt's ab heute peu à peu in der Deutschlandfunk-App und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war Stefan Kolderhoff, Host des Deutschlandfunk-Podcasts Tatort Kunst. Heute ist er, der 250. Geburtstag vom großen Romantiker Caspar David Friedrich. Thema auch in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, in Deutschland ist der Hype um ihn seit einiger Zeit groß. Mehrere Ausstellungen zu seinem Oeuvre erzielten Besucherrekorde. Jetzt ziehen die USA nach. Im größten Kunstmuseum, dem Metropolitan Museum of Art, wird es in wenigen Monaten eine Ausstellung zum deutschen Seelenforscher geben. Und die soll auch seinen Einfluss auf amerikanische Künstler zeigen, wie Met-Direktor Max Hollein erklärt.
Weil zum Beispiel die amerikanische Landschaftsmalerei, die ja sozusagen die prägende Kunstform Amerikas ist im 18. und 19. Jahrhundert, die über Umwege auch natürlich einen Einfluss hat durch die deutsche Romantik. Insofern ist Caspar David Friedrich hier in den USA und hier in New York, wird noch ein Künstler sein, den es zu entdecken gibt.
Ja, so Max Hollein, der sich davon auch einen ganz neuen Blick auf Caspar David Friedrich erhofft. Und wir bleiben bei der Kunst zu DDR-Zeiten, schrieb die Künstlerin und Autorin Gabriele Stötzer Protestbriefe an die Regierung, bis sie schließlich wegen ihres Widerspruchs gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann im Gefängnis landete. Doch in der Haft, so erklärte sie später lakonisch, sei sie als Künstlerin gereift. So komponierte sie etwa aus ihrer Stasi-Akte ein Stasi-Dada, eine Zitatcollage, die eine Opernsängerin vortrug. Auch ihren eigenen Körper inszeniert die in Erfurt lebende Künstlerin immer wieder. Sie schaffe Kunst von großer Widerständigkeit, befand jetzt eine Jury, die Gabriele Stötzer für den mit 30.000 Euro dotierten Bremer Pauli-Preis für Gegenwartskunst ausgezeichnet hat. Das Jüdische Museum in Berlin lässt derzeit seine Archivalien digitalisieren und plant nun für 2026 rund 500.000 Lebenszeugnisse von Jüdinnen und Juden online zugänglich zu machen. Zum Teil sehr persönliche Dokumente, die Einblick geben in mehr als 250 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In der Stadt Trier haben 10 Museen, Archive und Bibliotheken jetzt einen Notfallverbund gegründet, um mit einem gemeinsamen Konzept ihre Kulturschätze bei Naturkatastrophen und Feuer besser zu schützen. So sollen beispielsweise Markierungen, die Feuerwehr und Helfer auf besonders bedeutende Werke hinweisen, spezielle Schutzkassetten könnten eingesetzt werden und es soll künftig Lagerfläche zur Verfügung stehen, wohin die Kulturgüter im Katastrophenfall gebracht werden können. Und Kids kaufen wieder mehr Bücher, so jedenfalls das Ergebnis der Studie Bock auf Buch vom Marktforschungsinstitut GfK. Derzufolge sind die Ausgaben für Bücher für Jugendliche bis 19 Jahre zwischen 2019 und bis 2023 um knapp ein Drittel gestiegen.
Nicole Strecker, vielen Dank. Der jüngste Ermittlungsstand zum Schusswechsel heute Morgen in München ist gleich Thema in den Nachrichten und in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.